Diese Folge wird präsentiert von Komoot, der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen, und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und führe wie meistens durch diese Sendung. Und unser Thema heute ist ein besonders outdooriges Outdoor-Thema, nämlich das nach draußen gehen in die Natur mit so wenig Equipment wie möglich, und man stellt sich aber so viel Equipment wie möglich selbst her, nämlich beim Survival. Und da ist mir jetzt ein Experte zugeschaltet, Maurice Ressel. Er ist Survival-Experte und leitet eine Wildnisschule. Hallo Maurice, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen und die Einladung.
Ja, Maurice, es ist ganz witzig. Ich dachte vorhin schon an unser Gespräch, und zwar, wir haben ja jetzt gerade frühen Nachmittag. Ich wollte wie so oft einen Mittagspausenspaziergang machen. Es nieselte ein wenig und ich dachte mir, ja, passt schon. Und dann wurde just, als ich los wollte, aus dem Nieselmeer so ein Platzregen, und ich dachte mir so, oh nö, dann gehe ich jetzt mal nicht, und dachte auch, an dich, was hättest du denn gemacht, wenn du, oder ja, was würdest du machen, wenn du dir jetzt zum Beispiel vorgenommen hättest, heute startet eine, weiß nicht, dein, sagen wir mal, Waldaufenthalt mit 2 Nächten und dann regnet es dermaßen?
Ich würde mich erstmal freuen.
Echt?
Ja, also es ist ja auch so ein Thema Herausforderung, ne, die man sich dann stellt. Mhm. Und es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne, sich den Herausforderungen zu stellen oder sich überhaupt Herausforderungen zu stellen und dann halt zu wachsen und dann eine Lösung zu finden. Ne? Und wir haben uns ja so angewöhnt, für alles halt eine Lösung zu haben. Zum Beispiel, ich habe mir da jetzt meinen 100-Euro-Poncho gekauft, den kann ich jetzt endlich austesten. Das ist dann eine Lösung, und dann ist das Thema auch gegessen. Dann wandert man nach Hause. Aber das machen wir ja ganz bewusst nicht, oder das mache ich ja auch ganz bewusst nicht, sondern ich gehe dann halt ohne Regenponcho und ohne Zelt raus und finde dann aber auch alles, was ich halt brauche, um mir so einen Unterschlupf zu bauen. Es kann auch einfach eine umgeworfene Fichte sein oder halt eine Buche, wo ich unter den Wurzelteller halt Unterschlupf finde. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auch ohne großartig, sagen wir, handwerklich zu betätigen, schon so eine Art Unterschlupf, Windschutz und Witterungsschutz halt zu gewährleisten oder zu bauen. Und natürlich ist man dann durchnässt und braucht dann halt schnell ein Feuer. Aber wenn man dann halt geübt ist, das kriegt man dann auch relativ schnell hin. Und das Wichtigste ist dann halt auch in Bewegung zu bleiben, ne? Ganz klar. Nee, aber ich würde mich über die Herausforderung freuen, genau.
Nun dürfte ich ja jetzt, also wenn ich jetzt hier im Wald vor meiner Haustür bin, da dürfte ich ja jetzt auch nicht einfach so ein Feuer machen. Also bewegen, klar, könnte ich mich, wenn ich durchnässt bin, aber irgendwann ist man dann ja auch kaputt. Also ja. Wenn man jetzt, weiß nicht, wenn man dann ganz schnell geht oder joggt oder so, dann wäre es schlau, weiß nicht, irgendwo unterwegs zu sein, wo man Feuer machen darf, wo halt Feuerstellen sind, so für Wanderer an irgendwelchen Picknickplätzen, oder was empfiehlst du da?
Ja, also da müssen wir ja gucken, in welchem Szenario wir jetzt sind. Ne? Also machen wir das jetzt freiwillig, wollen wir das wirklich, dann haben wir natürlich dafür gesorgt, dass wir die Möglichkeit haben, auch Feuertechniken zu üben. Und wenn man jetzt aus der Richtung an das Thema rangeht und sagt, hey, Maurice, gib uns mal einen Tipp, wie machen wir das dann? Klar gibt es öffentliche Feuerstellen, an denen man dann üben kann. Das kann man im Internet einfach recherchieren. Aber man kann auch gucken, zum Beispiel der Verbund der privaten Waldbesitzer oder so, da kann man einfach in seiner Region mal nachfragen oder mal die Forst, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwo Feuer zu machen. Also da gibt es mannigfaltig Möglichkeiten und dann geht das auch. Na, da muss man auch die Landeswaldgesetze beachten, aber im Endeffekt, genau, wenn man jetzt im Szenario bleibt, Feuer machen, dann, wie gesagt, muss man sich natürlich die Möglichkeit eröffnen. Andernfalls ist es natürlich auch wieder eine Möglichkeit, weiter eine Herausforderung heraufzubeschwören oder sich selber zu setzen, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt da raus und ich mache aber kein Feuer. Dann wird es natürlich schon wirklich tricky. Es kommt natürlich dann auch auf die Umgebungstemperatur an. Also der tödlichste Bereich ist so bei 4-5 Grad mit Nieselregen und schönem Wind oder so. Da fängt es schon an, tödlich zu werden.
Tödlich, tatsächlich.
Tödlich, ja, absolut. Also die Auskühlung mit Wind und Nässe, das ist eine Verdunstungskälte, die so enorm ist. Da vertut man sich absolut, ja.
Du sprachst gerade schon von Herausforderungen und damit jetzt mal sozusagen zu den Basics. Was verstehst du denn eigentlich unter Survival genau?
Oh, das ist eine gute Frage. Also Survival ist letzten Endes die Anpassungsfähigkeit eines Lebewesens an seine Umwelt. Würde ich jetzt mal so in so einem One-Liner sagen. Und dieser Begriff Survival, der taucht auch bei der Evolutionstheorie von Darwin auf. Das kennt jeder, Survival of the Fittest. Mhm. Und das besagt eigentlich, dass das Überleben eines Lebewesens durch seine Anpassungsfähigkeit. Und letzten Endes ist das, wenn wir jetzt bei uns Menschen bleiben wollen oder anfangen wollen, unsere Menschheitsgeschichte. Und fängt eigentlich bei dem aufrechtgehenden Menschenaffen an, der Homo habilis, also der geschickte Mensch, und der dann irgendwann anfing, Steinwerkzeuge zu benutzen, und zwar schlauer als andere Tiere. Also es gibt Tiere, die benutzen auch Werkzeuge, aber sie können ihre Form und ihren Verwendungszweck konnten sie nicht so speziell manipulieren. Und so rollt sich das halt, diese ganze Geschichte auf, ne, von den Jäger-Sammlern, die in ihrer Kultur vieles an Normen und Werten und Verhaltensweisen hatten, die wir eigentlich heute so in unserer überzivilisierten Welt halt vermissen. Und das stammt eigentlich von einer Notwendigkeit ab, mit der Natur zu leben. Also es ist eine Zwangsläufigkeit, wenn ich jetzt dort draußen bin und einfach darauf angewiesen bin, auf meine Fähigkeiten, auf meine körperliche Verfassung, auf meine physische Verfassung, auf meine geistige Verfassung zählen zu können, gibt es so eine Art Demut. Und diese Demut, die verschwindet meiner Meinung nach, wenn wir für alles eine technologische Lösung finden und uns darauf ausruhen können. Und Survival ist letzten Endes für uns wieder eine Rückbesinnung zu diesen Werten oder zu diesem Leben, die die Jäger-Sammler-Kulturen gelebt haben. Und man kann das auch benennen, also dieses Jagen, das war eine lange Wanderung immer von Lagerplatz zu Lagerplatz, den Tierherden hinterher. Es war ein gemeinschaftliches Leben, wo noch nicht wirklich dieses Besitztum so eine Geltung hatte, sondern es gab da noch nicht wirklich Eigentum. Und was auch ganz wichtig ist, es gab da wenig Spezialisierung. Also jeder musste im Endeffekt alles können, um nicht bei dem Tod eines Einzelnen so einen Wissensverlust oder handwerklichen Verlust zu haben. Und es gab natürlich dann auch keine Überproduktion oder sonst was, sondern es war letzten Endes hat man nur das produziert, was man halt verbraucht. Und genau, das ist alles für mich Teil von Survival. und zeigt mir, wo ich letzten Endes auch mit meiner Schule wieder hin will, weil ich das für ganz, ganz wichtig halte, wieder eine Demut und so eine Selbstwirksamkeit des Menschen durch die Reduktion von Technik wiederherzustellen. Na, und da habe ich dann das Gefühl, ja, ich werde wieder oder bin wieder Mensch.
Na, wenn ich, also ich wollte gerade einmal einhaken oder zwischenfragen, was hat dich denn diesem Thema näher gebracht? Das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht in die Wiege gelegt worden, so wie den, also ist ja bei den wenigsten von uns so heutzutage.
Ja, ich bin tatsächlich wirklich, ich hatte mit 6 Jahren meinen ersten Rechner unterm Weihnachtsbaum, den C64. Vielleicht mag der ein oder andere sich noch dran erinnern. Also ich bin wirklich in einem Schuhkarton mit einem PC groß geworden und bin auf Asphalt Skateboard gefahren und hatte halt höchstens die Hecke, wo ich dann als kleiner Junge mich dann immer so versteckt habe, der auf unserem Parkplatz war. Also das war mit Natur nichts. Und das musste ich mir alles eher erkämpfen. Und das kam so mit 20, wo ich dann anfing, mich für Survival zu interessieren. Und da habe ich mir dann auch das erste Buch von, also dieses SAS Survival Buch, das kennt jeder, von Lofty und oder viele, die sich mit Survival beschäftigen. Und so fing das Ganze an. Und irgendwann habe ich dann auch in Schweden dann Leute durch die Nationalparks geführt für ein Reiseunternehmen. Und dann irgendwann, ich hatte dann auch eine fotografische Lehre abgeschlossen und mich direkt selbstständig gemacht. Und 2010 habe ich die Möglichkeit bekommen, für Titus Dittmann in Afghanistan Jugendlichen das Skateboardfahren beizubringen und hatte zufällig meine Kamera mit. Und so fing das an, die große Reise in die Welt, weil die Leute waren so begeistert von den Fotos, die ich aus Afghanistan wieder mitgebracht habe, dass die Idee sich ganz schnell formulierte, nur noch für Hilfsorganisationen zu arbeiten. Und warum ich jetzt so weit aushole, ist deswegen, weil ich einfach die Möglichkeit gehabt habe, in der ganzen Welt unterwegs zu sein und mir einen Überblick zu verschaffen, was die Menschen erstmal sich selbst, ihre eigenen Spezies und der Natur antun können. Also es gab auch schöne Reisen, definitiv, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Auch einer meiner letzten Reisen in den Amazonas. Aber überwiegend war ich also in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Und dieser Pool an Wissen und an Eindrücken, da hat sich dann eine sehr solide Meinung gebildet und auch ein Ziel oder eine Mission für mich selbst und meine Familie. Und die hieß einfach, geh aus den Ballungsgebieten rein in die Natur, geh dahin, wo es dir gut tut. Und also ich wollte das natürlich genauso wie damals diese Intention, mit meiner Kamera was Gutes zu tun. Bin ich irgendwie so gepolt, dass ich das multiplizieren will. Also ne, das, was für mich gut ist, muss natürlich nicht für andere gut sein. Ich bin kein Missionar oder das überhaupt nicht, aber ich gebe mit meiner Schule anderen halt die Möglichkeit, das auch zu erfahren, was mir halt gut tut. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann war ich ein halbes Jahr lang insgesamt, also aufgesplittet auf 2 Reisen mit den Indigenen im Amazonas, mitten in ihrem Gebiet und habe da gelebt. Und das war natürlich der Erleuchtungsmoment.
Das war dann so richtig ein Naturvolk, oder? Also die haben waren Jäger und Sammler und
oder? Genau, also das waren Tiefland-Indianer, also die VIP. Und das war wirklich mittendrin. Mhm. Im brasilianischen Amazonas-Gebiet, im Bundesstaat Ampa. Das ist im Norden von Brasilien. Und das sind etwa 1000 Indigene. Die sind in kleinen Gruppen, also Horden quasi, aufgesplittet. Das haben wir ja eigentlich, hatte ich das schon erwähnt, diese Jäger-Sammler-Kulturen, die wir vor der Neolithischen Revolution hatten, also vor der Sesshaftwerdung des Menschen, also vor der Viehzucht und dem Ackerbau, die leben noch so. Und das ist halt Ich weiß den Terminus jetzt nicht richtig, Wanderfeldbau, glaube ich. Also die schlagen immer Breschen in den Urwald, bauen dort Maniok an, jagen dort in den Gebieten und ziehen dann weiter und lassen das Gebiet sich dann wieder erholen, was im Amazonasgebiet sehr schnell geht. Und das war natürlich eine ganz intensive Erfahrung, ja.
Und dann wurde dir, also da wurde dir dann klar, du möchtest sowas weitergeben, auch von dem Wissen, was du da vielleicht noch dir angeeignet hast, oder?
Ja, also das war so der, also als ich da war, konnte ich mir natürlich überhaupt gar nicht vorstellen, überhaupt zurückzukommen. Das kannte ich ja auch schon so ein bisschen von meinen anderen Reisen, aber das war natürlich nochmal eine Stufe obendrauf. Und ja, dieses Gefühl, nicht mehr aus dieser Natur herauszuwollen, das war eher so das, was mich da zu bewegt hat, dann wirklich da nochmal rein zu investieren und zu sagen, wenn ich jetzt zurück bin, nee, dann bleibe ich in der Natur und versuche auch das wieder mitzutragen, also auch diese ganzen handwerklichen Fähigkeiten, auch das Jagen, das ist also auch noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden und ja, also das hat eigentlich alle Bereiche irgendwie durchdrungen und also dass die Gesellschaft, also sprich die Gruppe, dann wie gesagt die Jagd, die handwerklichen Fähigkeiten, das ist all das, was wo wir jetzt den Fokus auch in der Schule mit unseren drei Säulen Survival, Wildnispädagogik und Jagd halt auch drauf legen. Mhm. Und das kommt, das konnte ich da alles mal ausleben. Das konnte ich da alles leben.
Bevor wir gleich auf Survival hierzulande noch zu sprechen kommen, habe ich noch eine Frage, weil du eben sagtest, während du dort warst im Amazonasgebiet, konntest du dir kaum noch vorstellen, zurückzukommen. Das ist ja, das klingt schon sehr, sehr überzeugt von dem Leben. Da hat dich da gar nichts gestört, weil man läuft ja hierzulande auch gerade als Nichtwissender häufig Gefahr, das Leben von Naturvölkern doch durch eine romantisch verklärte Brille zu betrachten.
Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Genau, das ist auch wieder so eine ganz allumfassende, alldurchdringende Frage, die du da stellst. Und das ist ja Survival an sich, ich finde diesen Begriff sowas von genial, weil es einfach alles durchdringt. Also Survival heißt Leben. Und wenn wir nicht die Survival, wenn nicht jeder Survival-Fähigkeiten hätte in der Umgebung, in der er ist, in seinem Habitat, dann würde er nicht überleben. Also dann wäre er nicht lebensfähig. Dann würde er, ob das jetzt der erfolgreich ausgeübte Beruf ist, oder halt die wirklich heftigen handwerklichen Fähigkeiten eines Indigenen im Amazonas, das ist im Endeffekt, obwohl es unterschiedliche Szenarien sind, alles Überlebensfähigkeiten. Aber du hast ja gefragt oder du hast ja gesagt oder gefragt, ob man das nicht verklärt, und das ist definitiv so. Man muss sich das einfach so vor Augen führen, dass all die Technik, die wir haben, auf einem ganz bestimmten oder ganz bestimmten Gedanken basiert, und zwar der Emanzipation gegenüber der Natur, also sich von dieser Natur zu emanzipieren, sich diesen Nöten zu entziehen. Und das ist ja auch so, das Leben in der Natur, wenn ich wenig Technik habe, ist hart. Mhm. Und das war da auch so. Es gab da keine Familie, die nicht schon zwei Kinder verloren hat. Durch irgendwelche Schlangenbisse, durch irgendwelche Raubtierangriffe und sonst was. Also das ist, dieser Tod ist dort fester Bestandteil. Und wenn man jetzt mit denen jagt, dann ist das immanent. Also ich laufe da in den Busch rein, auch noch nachts am besten. Da kann eine Schlange kommen. Ja. Die kann mich beißen und dann war es das. Und das ist immanent. Also immanent heißt, es ist allgegenwärtig. Und genau, all diese technischen Lösungen, die wir jetzt hier haben, die sind berechtigt. Nur aus meiner Perspektive übertreiben wir es und für jede technische Lösung, die ich für ein Problem finde, gebe ich ein Stück weit meiner eigenen Überlebensfähigkeit ab, weil ich mich dann nicht mehr drum kümmern muss. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern, Feuer zu machen. Ich mache den Herd an. Ich muss mich nicht drum kümmern, zu sehen, wo Wasser ist. Ich kann den Wasserhahn anmachen. Ich muss nicht mehr schnell rennen können. Ich muss nicht mehr lange rennen können. Ich steige ins Auto. Und das ist alles, es hat alles eine Kehrseite. Und die gehen dort, das sind, wenn man den 12-Jährigen in die Augen blickt, die man erschrickt, weil die so im Leben stehen und so genau wissen, wer sie sind und was sie in der Gruppe zu tun haben, das kennen wir hier gar nicht, ne? Und das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Also ja, in der Natur sich zu bewegen und sich da auszusetzen, ist hart. Und wenn ich dann aber im Gegenzug dann diesen überzivilisierten Menschen nehme, der hat ganz schön viel abgegeben und würde es wirklich schwer haben, dann mal mit so einem Indigenen zu tauschen. Ne? Also, aber ganz klar, also das war ultra hart. Auch die Temperatur, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Und wenn ich jetzt sage, ich würde da jetzt komplett leben wollen, dann würde ich vielleicht sogar lügen. Also, weil es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Vielleicht gewöhnt man sich da irgendwann dran. Ich habe da ja auch noch gearbeitet. Ich war ja auch noch als Kameramann da unterwegs. Das ist schon heftig. Aber einfach von der Einstellung her, von den Momenten her, die ja so konträr zu meinem Leben waren, hier in Europa oder in Deutschland, war das einfach so eine besondere Situation, dass oder ein Ereignis, dass ich mich ja wirklich gefragt habe, was habe ich denn mein ganzes Leben lang gemacht? Wieso konnte ich mich denn nie so auslasten? Ne? Und das ist ja auch sind ja auch diese ganzen Probleme, die wir hier in der Gesellschaft haben. Es gibt viele Jäger, Geister, so wie ich, die auch noch Probleme in der Schule hatten, wenn man die ja, wenn wir hier noch freie Wildnis hätten und die könnten wirklich ihre Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie ja mit ihren Ältesten oder mit den Mittelalten dann losgehen und jagen und ja auf dem Feld mitarbeiten und sonst wie. Das sind alles so ganz einfache Sachen. Ich glaube, das würde ja uns auch manchmal ganz gut tun, ne, diese Selbstwirksamkeit wieder zu spüren.
Hast du nach deinem Aufenthalt dort hier einen Jagdschein gemacht oder hattest du ihn vorher schon?
Nee, ich habe den dann gemacht.
Ja. Ist wahrscheinlich auch ein ganz anderes Jagen als da. Aber gut, das will ich jetzt gerade auch erstmal gar nicht vertiefen. Erstmal wollte ich ja jetzt auf deine Wildnisschule zu sprechen kommen. Was lernt man denn da, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein unbeschriebenes Blatt ist? Also jemand, der gerne wandern geht oder auch mal zeltet, aber sich denkt, ja, okay, ich möchte jetzt mal wissen, wie es ist, mit weniger klarzukommen.
Ja, also der Anspruch meiner Schule ist, dass man dort alle Fertigkeiten lernen kann, die man braucht, um in der Natur zu leben. Und da habe ich ein ganz mannigfaltiges Programm mit ganz vielen spezialisierten Kursen, die ja auch von Experten geleitet werden, die einem wirklich das ganze Wissen, das ganze Wildniswissen vermitteln. Und wenn man jetzt wirklich komplett anfangen will, dann würde ich natürlich einen Basiskurs, einen Survival-Basiskurs empfehlen. Das sind 3 Tage mit 2 Übernachtungen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass da Übernachtungen bei sind aus meiner Perspektive. Und da kann man dann wirklich in die Basistechniken einfach eintauchen und sich auch mal der Natur aussetzen und vielleicht auch einfach mal das Zelt weglassen, seinen Schlafsack schnappen und draußen im Wald ohne Schutz einfach mal unterm Himmel pennen. Ja, und das sind einfach solche Sachen, die auch dazugehören. Also das, wir ziehen das gar nicht so reißerisch auf. Es geht uns eher um Naturverbindung. Genau, dann lernt man die Basistechniken. Also wie mache ich ein Feuer? Wie gehe ich mit Schneidwerkzeug um? Wie suche ich mir Schutz? Wo sind Gefahren in der Natur? Wie finde ich Wasser? Wie orientiere ich mich im Gelände? Also all diese Fähigkeiten, die es ja früher gar nicht wert waren, sie überhaupt zu benennen, weil sie Teil des Lebens waren. Und es gab ja früher kein Survival oder so, sondern das war ja Teil des Lebens draußen. Und ja, vielleicht ist so ein Survival-Kurs, so ein Basiskurs vielleicht auch wieder ein Schritt zurück, wieder eingeborener zu werden. Nein, aber genau. Und wer dann Blut geleckt hat, wer da wirklich Bock hat, weiter einzusteigen, dann haben wir da auch Jahresausbildungen. Ne? Also wir haben eine wildnispädagogische Ausbildung. Die ist wahnsinnig, was die an in einem Jahr an Wissen und Selbsterfahrung und ja, persönliche Entwicklung mit sich bringt. Das ist fantastisch. Ne? Mhm. Genau. Und wir haben eine Jagdausbildung haben wir auch. Wir haben eine Full-Survival-Ausbildung. Sprich, wir bereiten dann Leute in einem Jahr darauf vor, eine Woche ohne alles draußen zu übernachten.
Nicht mal ein Messer?
Nicht mal ein Messer. Nein, okay. Nichts. Gar nichts.
Die Klamotten, die man am Leib hat, aber oder wie Rüdiger Nehberg ohne ganz nackt irgendwo ausgesetzt werden.
Ja, das kann man im Amazonas machen, aber der hat da ja auch Höllen und Qualen erlitten, also das steht mal fest. Nein, nee.
Ja. Was mich dann ja mal interessieren würde, wenn da jetzt so totale Survival-Einsteiger so einen Einsteigerkurs buchen, stellen die sich auch erstmal sehr unbedarft an, weil wie du ja eben sagtest, wir haben so viel Technologie, dass wir so gewissermaßen weit entfernt von der Natur leben und gerade du bist da ja, du hast ja ganz geschärfte Sinne. Wunderst du dich da manchmal oder denkst dir, oh Gott?
Ich habe das eigentlich lieber als so abgeklärte Leute, die denken oder schon alles können. Ne? Also es gibt ja auch viele, die denken das dann. Mhm. Aber ich finde es schön, wenn ich das Gefühl habe, dass da gerade was ganz Neues passiert. Mhm. Also deswegen ist dieses Unbedarf dann eher so ein negativer Begriff, würde ich sagen. Ich freue mich dann. Und wir haben auch, und das hängt dann wahrscheinlich auch an der guten Kommunikation bei unserer Webseite zusammen, dass wir jetzt nicht die falschen oder überforderte Leute in den weiterführenden Kursen haben oder so, sondern das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, dass es immer der passende Kurs für die passende Person ist. Ja, natürlich, aber klar, gerade was die Sinne anbelangt, das ist natürlich ein enormes Entwicklungspotenzial, was man da in der kurzen Zeit halt entfachen kann. Mhm. Und aber wie gesagt, also ich freue mich da eher drüber.
Mhm. Klar, das ist natürlich sehr positiv. Also da ist so viel Luft nach oben, dass man wahrscheinlich auch schnell Fortschritte machen kann, wie du sagst. Was ist so ein Beispiel? Wofür schärfen sich die Sinne schnell? Zum Beispiel irgendwelche Vogelgeräusche oder Tierfährten oder Material, das man benutzen kann?
Das ist auch ein ganz, ganz tolles Thema. Das ist auch wieder einer der ganz, ganz großen Ereignisse, Sachen, die auf einen warten, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil es eröffnet sich eine komplett neue Welt. Und das hat nicht nur mit den Sinnen zu tun, sondern einfach auch mit dem Fokus auf das, was ich fokussiere, was ich auf einmal wahrnehme. Auf einmal ist der Stein, an dem ich die ganze Zeit vorbeigegangen bin, der wird auf einmal zum Messer. Auf einmal ist der Pilz, ist der jetzt auf einmal da? Nein, der war die ganze Zeit da. Aber jetzt weißt du, dass es ein Pilz ist. Jetzt hast du deine Sinne dafür geschärft. Jetzt weißt du, dass du ihn essen kannst. Jetzt siehst du ihn auf einmal. Und das ist das, wenn ich mich mit der Natur beschäftige, mit dieser ganzen Welt dort draußen, die so unendlich groß ist und so biovers, so viel ist da draußen. Jedes Tier, jedes Lebewesen, jedes Insekt, jede Pflanze, die kennengelernt werden will. Und da eröffnet sich halt eine komplett neue Welt und das fängt erstmal mit einem Gedanken an. Mit einem Gedanken, dass man sich darauf festlegt, ja, ich möchte die Welt dort draußen entdecken. Und damit fängt es dann an. Und dann hört man auch die Vögel. Dann hört man auch die Unterschiede. Und so fängt es an. Und unsere Sinne sind gar nicht so verkümmert, sondern es geht nur darum, den Fokus wieder drauf zu legen. Und auch ganz, ganz wichtig, auch unseren Hauptsinn, den Sehsinn, auch mal auszuschalten. Ne? Und das machen wir eigentlich, außer in einem Eintageskurs, machen wir das eigentlich in jedem Kurs, dass wir mal den Sehsinn ausschalten und mit bestimmten Sinnesübungen dann die Leute dazu bringen, auch ihre anderen Sinne wirklich mal wieder einzuschalten. Und die Meisterschaft darin liegt natürlich, die Sinne auch so wach zu haben, wenn man dann die Augen wieder auf hat. Und dann läuft man ganz anders durch die Welt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass das früher gar nicht anders möglich war. Also nur weil wir den Bären ausgeschaltet haben, nur weil wir alle Gefahren ausgeschaltet haben dort draußen, können wir uns so unbeschwert dort bewegen. Und das ist auch nochmal so eine ganz tolle Sinnesübung, mal durch den Wald zu gehen und sich vorzustellen, es gibt den Bären hier noch. Jetzt muss ich aufpassen. Und dann merkt man, wie kristallklar alles wird. Also auch dieses Gefühl zu haben, nicht am Anfang der Nahrungskette zu stehen, was ich definitiv auch im Amazonas gemacht habe. Also es war eine der schönsten Erfahrungen, mal zu wissen, ich bin hier nicht der Boss. Und dann wird alles kristallklar. Und wir haben immer so die Idee oder den Gedanken, dass Sinnesschärfe ganz viel mit scharfen Augen, mit einem guten Gehör zu tun hat. Nein, das passiert ganz, ganz viel im Kopf und mit dem Fokus, den wir den Dingen geben oder auf die wir uns fokussieren. Genau.
Ist das eigentlich auch schon was für Kinder? Weil das klingt ja auch, also da kann man sich bestimmt auch spielerisch rantasten, oder? Dieses Sinneschärfen, Natur erleben.
Total. Total. Also wir haben bildnispädagogische Angebote für Familien. Und das ist eine ganz fantastische Angelegenheit, ne? Und natürlich, klar, also wir versuchen da jede Altersstufe abzuholen. Und also das ist wunderbar, mit den Kindern solche Sinnesübungen zu machen. Und die gehen da auch ganz unbedarft und vollkommen spielerisch ran. Und das versuchen wir aber auch in der Erwachsenenbildung, dann in der Bildnispädagogik, dann auch wieder zu aktivieren, ne? In der Arbeit, Multiplikatoren zu schaffen, die dann halt rausgehen und halt in den Berufen, in denen sie da mit Leuten in der Natur arbeiten wollen, dann dieses Handwerkszeug des Coyote-Teaching oder der Wildnispädagogik dann anderen Leuten ermöglichen zu erfahren. Ja.
Was mich auch nochmal interessieren würde, ist das bei dir auch Bestandteil des Alltags? Also ist es ja wahrscheinlich einfach, um dran zu bleiben oder weil es dich auch so fasziniert. Also heißt das, es kommt häufiger mal jetzt nicht nur selbst erlegtes Wild auf den Teller, sondern auch irgendwelche Pflanzen, Pilze und so weiter?
Absolut. Also das ist natürlich jahreszeitlich total unterschiedlich, aber absolut. Also das mache ich mit meinen Kindern. Ich gehe raus und zeige denen halt so mit allen Sinnen letzten Endes die Pflanzenwelt. Bei der Jagd sieht es noch ein bisschen anders aus. Da schütze ich jetzt noch meinen Sohn ein bisschen vor, der ist gerade erst 5. Aber ich führe ihn natürlich da auch ran mit dem Tier, mit ihm das Tier auszunehmen. Aber beim aktiven Tötungsakt ist er nicht dabei. Noch nicht.
Nee, würde ich es aus dem Bauch raus sagen, es ist ein bisschen früh. Ja. Auch wenn es im Amazonas vielleicht anders gehandhabt wird.
Nee, da wird es nicht anders gehandhabt. Nee.
Wann fangen die da an? Oder wann werden die damit konfrontiert? Ah ja, okay. Ach so, was dann wahrscheinlich auch so eine Art Reifeprüfung ist, oder?
Genau. Genau. Nee, das meint man immer, dass das da so ist. Klar, die nehmen dann natürlich die Tiere auch mit aus. Das ist ein Happening. Die helfen da mit. Wenn die Jäger dann wieder nach Hause kommen nach einer erfolgreichen Jagdnacht. Aber bei der aktiven Jagd, das ist zu hart.
Klar.
Also körperlich auch. Also das würde ein 5-Jähriger körperlich überhaupt gar nicht überstehen oder durchstehen. Ne? Nein, was auch eine Sicherheitsfrage dann halt. Ne? Genau. Nee, auch im Amazonas. Oder gerade im Amazonas.
Ja. Eine ganz andere Frage noch. Jetzt haben wir ja gerade immer noch die Corona-Problematik aktuell. Kann man trotzdem bei dir Kurse belegen oder ist das schwierig?
Also wir haben jetzt gerade das Go wiederbekommen, ja.
Ah, super. Das heißt, es geht einfach. Man könnte sich einfach anmelden.
Ja, also wir sind als Veranstaltung ohne Unterhaltungscharakter eingestuft worden. Genau.
Super. Und es findet ja quasi alles draußen statt, von daher.
Genau.
Ja.
Natürlich mit den Sicherheitsbestimmungen, aber das ist unter freiem Himmel ist das alles möglich.
Und was nimmt man jetzt eigentlich mit? Das hatte ich vorhin fragen wollen, habe es dann aber vergessen. Also wenn es jetzt ein Einsteigerkurs ist, weil häufig ist ja so eine ich sag mal, Klischee-Vorstellung von Survival auch, dass man dann irgendwie nur noch Schnecken und Regenwürmer isst und ja, und vielleicht ein paar Pilze oder so. Aber was macht ihr da tatsächlich? Also was wird mitgenommen an Proviant? Weil bei 3 Tagen draußen, da braucht man ja schon, also da braucht man ja schon Energie, denke ich.
Ja. Nein, also wir werden, es gibt da Vollverpflegung bei den Basiskursen und das wird dann mit den Tagen dann nach Gegebenheit immer mehr ersetzt. Mhm. Aber grundsätzlich ist da Vollverpflegung und es geht um die Wissensvermittlung und nicht um das Erstellen einer Extremsituation. Dafür haben wir dann, wie gesagt, die anderen Kurse, unsere Survival-Ausbildung oder halt auch die Möglichkeit, in der wildnispädagogischen Ausbildung sowas zu machen, dann auf in eigener Regie sozusagen. Genau, in unseren Basiskursen, da ist eine Vollverpflegung. Und was uns dann auf unseren Wanderungen dann in den Beutel kommt, das packen wir dann als Add-on, als Zusatz dann halt mit dazu. Ne? Aber klar, also die Versorgung mit tierischer und pflanzlicher Notnahrung ist da ein fester Bestandteil. Die tierische Notnahrung können wir natürlich nur begrenzt, also rein theoretisch oder fast nur theoretisch halt behandeln. Mhm. Aber mit der pflanzlichen Notnahrung, da können wir dann natürlich uns auch gesetzmäßig dann von der Natur, wenn wir da jetzt nicht sehr invasiv eingreifen und keine geschützten Pflanzen quasi zerstören, auch natürlich aus der Natur dann verpflegen in der Zeit.
Genau. Hast du so ein paar Beispiele für pflanzliche Notnahrung? Also wir haben jetzt fast Mai, Ende April. Was würde man jetzt finden?
Oh, ich würde jetzt ganz viel Löwenzahn essen. Genau, also die Pflanzen, die haben natürlich ihre Kraft oder viele haben ihre Kraft in die Wurzeln gelegt. Da können wir jetzt schauen, das ist natürlich ein bisschen tricky zu finden. Da muss man dann wissen, wo man die Sachen findet. Aber genau, also wir haben auch die Frühblüher, wir haben den Klee draußen. Ich habe hier einen Röhricht zum Beispiel, also Rhizome von dem Schilf zum Beispiel. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Und im Winter hätten wir jetzt oder jetzt auch noch die Samen von den Fichten oder den Kiefern. Das ist also alles möglich, auch jetzt, wo der Frühling noch so ein bisschen auf sich warten lässt.
Und ist das auch lecker?
Das ist lecker. Ja, na klar. Okay. Ja. Ja, wir sind ja ein bisschen versaut mit unserer Ernährung, ne? Also, das sich wieder so umzugewöhnen, das ist auch ein Riesenthema, ne? Also diese Paleo-Ernährung, also diese Ernährung aus der Jäger-Sammler-Zeit, die halt sehr kohlehydratarm war. Also sie war eigentlich genau das Gegenteil. Das kann man auch so sagen, also jetzt da, wo ich am Amazonas war, je näher man an den Amazonas kommt, desto mehr Kohlenhydrate nehmen die Leute zu sich und je weiter man in den Norden kommt, also jetzt komplementär das Extreme zu zum Beispiel den Vaiapi im brasilianischen Urwald, sind dann halt die Eskimos, die haben halt zu 90%, ich müsste lügen, aber halt eigentlich einen exponentiell höheren Anteil an Fett und tierischer Noten oder Nahrung quasi. Mhm. Und das ist, wenn ich jetzt in einer Notsituation bin oder mich halt aus der Natur ernähre, dann ist das ähnlich. Also da ist es dann relativ schwierig, an Kohlenhydrate heranzukommen. Und wenn ich dann jetzt die Jagd noch mit reinnehme, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch viel Fleisch zu essen. Und da muss man sich dran gewöhnen, es gibt kein Salz. Aber das schmeckt dann alles lecker, wenn man wenn man weiß, was man mixen muss und wie man gut am Lagerfeuer kocht. Das ist auch ein riesen Themenfeld. Also Nahrungszubereitung am Feuer und es ist genial. Und das machen wir auch. Also in unseren Kursen da, also auch in unseren Basiskursen, 2-3 Tageskurse, dieses Kochen am Lagerfeuer mit, also kein Topf, gar nichts, sondern da muss dann jeder zusehen, dass er dann mit der Glut spielt und mit der Hitze und versucht, seine Sachen zu garen, die er dann im Wald gefunden hat und sowas schon. Ja.
Das klingt spannend, ja. Und dann weiß man es auch zu schätzen, so erst recht, ne, wenn es dann was geworden ist und man vielleicht auch nur eine begrenzte Menge an Rohstoffen hat und man möchte ja satt werden. Also theoretisch zumindest. Man weiß natürlich, dass man jetzt nicht wirklich in einer Extremsituation ist, aber man spielt es ja so ein bisschen, denke ich.
Ja, so satt werden ist ja so oder so auch so ein Thema, was in der Natur ja, ist auf jeden Fall, kann man sich da satt essen, aber so eine Völlerei, wie man sich hier antut, das ist natürlich eher selten gegeben und würde natürlich auch die Leistungsfähigkeit in der Natur total verringern. Ne? Also da isst man dann eher weniger über den Tag verteilt, dann halt oder die gleiche Menge, aber dann eher über den Tag verteilt. Ne? Und ja, genau.
Also nicht wie so ein Raubtier, das sich einmal vollschlägt und dann irgendwie zwei Tage ruht, also wie ein Löwe oder so.
Ja, genau. Ja, der muss das dann ja noch aufspalten, das Ganze, ohne diese Gartechniken zu haben, die uns das ja auch überhaupt erst ermöglichen, oder auch uns in der Vergangenheit erst ermöglicht haben, so ein großes Gehirn zu entwickeln, dass wir halt wirklich die Möglichkeit hatten, mit Feuer die Sachen zu garen. So ein Löwe, der muss das alles mit seinem Verdauungssystem leisten und liegt da erstmal voll in der Ecke rum und muss das halt. Und bei uns war das ähnlich, bis wir dann das vor 2 Millionen Jahren das Feuer oder das Feuer gebändigt haben. Oder 1,7 Millionen Jahren war es, glaube ich.
Da musst du mich nicht fragen, das weiß ich
tatsächlich. 1,7 Millionen Jahre, ungefähr. Also,
ja, das sind wir dann jetzt im Vorteil gegenüber dem Löwen. Was mich noch, bevor wir gleich zum Schluss kommen, noch interessieren würde, wenn du jetzt, wenn du ein paar Tage in der Wildnis warst und zurückkommst, worauf freust du dich dann am meisten?
Auf ein Bett, auf ein Bier und auf eine Dusche.
Sehr schön.
Nee,
und nicht in der Reihenfolge wahrscheinlich, oder? Erst die Dusche, dann das Bier, dann das Bett.
Ja, genau. Nee, das ist absolut so. Also ich bin jetzt, man muss da nicht in Klischees denken. Ich dusche jetzt auch nicht immer eiskalt. Ne? Also das ist, ich bin auch teilweise ein Weichei. Ne? Aber das, was mich halt vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass ich das übergehe und mutig bin und die Sachen einfach mache, um der Erfahrung willen. Und danach ist man ein Stück reicher. Und das ist halt auch Survival. Die Situation so zu nehmen, ja, ich habe Angst, ja, mir ist kalt, aber ich halte das aus, nehme das an und versuche da eine Lösung zu finden. Und jetzt mal wieder diesen Bogen zu schlagen in die ins eigene Leben, in den Alltag, ist das ja auch etwas, was man mitnehmen kann. Ne? Also diese Herausforderung, die man in der Natur meistert, auch wenn man nach einem Wochenende dann wieder aus dem Wald ins Callcenter geht, man fühlt sich anders, man ist selbstbewusster, man hat etwas getan, was man selber geleistet hat quasi. Also es ist nicht so abstrakt wie die Sachen, die uns hier umgeben. Und das ist eine Charakterschule und eine Selbsterfahrung, die einem meiner Meinung nach Survival wirklich auf eine ganz intensive und extraordinäre Art halt bietet. Und jeder, der sich mal wirklich mit Outdoor beschäftigt und draußen sein beschäftigt, der und ganz, ganz viele teure Sachen hat und immer auf den Wegen geht, der sollte einfach mal überlegen, die ganzen Sachen zu Hause bleiben zu lassen und mal von den Wegen abzugehen und sich mal in die Büsche zu schlagen und dort sich mal der Natur auszusetzen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Maurice, es war sehr interessant. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Und genau, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut doch mal auf der Website der Wildnisschule Lupus vorbei. Wir setzen den Link natürlich auch noch gleich in die Shownotes. Und ja, Maurice, dir wie gesagt herzlichen Dank und einen guten Start in die Saison. Die letzte war ja, glaube ich, Corona-mäßig etwas verhagelt.
Ja, danke schön.
Möge es jetzt besser werden. Ja, genau. Ansonsten, wenn euch da draußen unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.